Sehr geehrter Herr Präsident, Professor Pöttering, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenzen, sehr geehrter Herr Reimers, sehr geehrter Herr Pernies, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Hause. Die Humboldt-Universität zu Berlin ist glücklich, mit diversen Vortragsreihen, Tagungen, Seminaren und anderen Veranstaltungen den Prozess der europäischen Integration, wenn nicht mitgestalten, so doch aufmerksam beobachten und mit der Öffentlichkeit diskutieren zu können. Seit der, ich glaube sagen können, berühmten Humboldt-Rede des früheren Außenministers Fischer hier an dieser Stelle im Mai des Jahres 2000 hat der Prozess wichtige Impulse bekommen. Wir durften viele Staats- und Regierungschefs, einen NATO-Generalsekretär und auch ihren Vorgänger im Amte, Herrn Borrell, mit ihren Visionen zu Europa anhören und mit ihnen über unsere gemeinsame europäische Zukunft diskutieren. In dieser Reihe ist es mir ganz besonders eine Ehre, heute Sie, verehrter Herr Professor Pöttering, an unserer Universität begrüßen zu können. Selten war das Thema Europa und seine Verfassung so aktuell und spannend wie heute. Unsere Universität versteht sich als Brücke zwischen Ost und West. Sie ist dank der Überbrückung der Spaltung Europas wieder auf dem Wege zu dem, was sie in ihren guten alten Zeiten bedeutete. Die in aller Munde befindliche Exzellenzinitiative, die wir mit dem Motto Humboldt ins 21. Jahrhundert übersetzen, angetreten sind und natürlich auf Erfolg hoffen, ist ein Ansporn auch und vor allem für exzellente europäische und internationale Zusammenarbeit. Wir haben uns verschrieben, um wieder in die Reihe der Spitzenuniversitäten aufzurücken. Das Thema Europa spielt dabei eine zentrale Rolle. Wie kann es anders sein? Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität, nicht nur die Juristen, arbeiten intensiv an Einzelfragen, die Europa in seiner Vielfalt betreffen. So wird auch der Kreis der Zuhörer hier das, worüber Sie, Herr Präsident, sprechen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten und soweit die Zeit reicht, mit Ihnen dann auch erörtern. Ich freue mich, dass die Veranstalter, die Deutsche Nationalstiftung, vertreten durch Herrn Reimers, und das Walter-Hallstein-Institut, vertreten durch Herrn Pernies, mit Ihnen heute einen so prominenten, kompetenten und engagierten Europäer gefunden haben, um über die Zukunft der Verfassung für Europa zu sprechen. Ganz herzlicher Dank an Sie alle. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und wünsche Ihnen ertragreiche 90 Minuten. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Präsident Pöttering, sehr geehrter Herr Professor Pernies, sehr geehrter Herr Eveslage, Exzellenz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Nationalstiftung begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu dieser gemeinsamen Veranstaltung unserer Stiftung mit dem Walter-Hallstein-Institut und bedanke mich insbesondere bei Herrn Präsidenten Pöttering, dass er heute zu uns gekommen ist, um zu uns zu sprechen. Wie Sie dem Text der Einladungskarte entnehmen können, wurde die Deutsche Nationalstiftung von unserem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt und einigen seiner Freunde 1993 gegründet, also zu einem Zeitpunkt, als das über Jahrhunderte andauernde Streben von Deutschen für Einheit in Freiheit und Demokratie erstmalig erreicht war. Und dies mit friedlichen Mitteln, und im Frieden mit unseren Nachbarn. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte sieht die Deutsche Nationalstiftung die Einheit als Geschenk und als Verpflichtung. Im Gründungsaufruf zur Stiftung sagte Helmut Schmidt: Die Idee der deutschen Nation und die Bestimmung unserer nationalen Identität in einem geeinten Europa dürfen wir weder extremen politischen Kräften noch den Gegnern der europäischen Integration überlassen. Und zum Thema Europa heißt es noch weiter: In einem geeinten Europa müssen wir unseren Platz und unsere Aufgabe bestimmen und unseren Beitrag zu einer dauerhaften Friedensordnung leisten. Wir wollen auf Souveränitätsrechte des Nationalstaats zugunsten von Europa verzichten, aber wir wollen unsere in langen Jahrhunderten gewachsene nationale Identität weder aufgeben noch leugnen. Vor diesem Hintergrund und mit dieser Zielrichtung veranstaltet die Stiftung mehrfach jährlich für Schüler und Schülerinnen der 11. Jahrgangsstufe, zunächst aus Polen und Frankreich, jetzt aus vielen europäischen Ländern, einwöchige Schulbrückenprojekte, bei denen die jungen Europäer zu Themen der deutschen und europäischen Geschichte arbeiten. In ihren Jahrestagungen befasst sich die Stiftung allgemein mit der Fragestellung: Was macht uns aus? Was hält uns zusammen? Was ist uns wichtig? Und als Antwort auf diese Frage gab die Stiftung im letzten Jahr die Antwort: Sprache. In diesem Jahr, dem Jahr der deutschen EU-Präsidentschaft, lautet die Antwort auf dieselbe Fragestellung: Europa ist uns wichtig. Europa macht uns aus. Europa hält uns zusammen. Und am 13. November wird unser Senatsmitglied Professor Heinrich August Winkler hier im Hause ja bekannt, die Diskussion über die Standortbestimmung Europas mit einem Vortrag über europäische Prägungen und Herausforderungen eröffnen. Und schließlich verleiht die Deutsche Nationalstiftung jährlich auch einen Nationalpreis, mit dem sie Menschen und Organisationen ehrt, die sich um die Ziele der Stiftung in besonderer Weise verdient gemacht haben. Der letzte Nationalpreisträger war die Herbert-Hoover-Realschule hier im Berliner Wedding. Sie erinnern das Stichwort Deutsch auf dem Schulhof. Davor war es der Historiker Fritz Stern. Und den diesjährigen Nationalpreis wird unser Schirmherr, Bundespräsident Horst Köhler, am 19. Juni hier in Berlin Justory überreichen. Dem ursprünglich aus dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten hervorgegangenen und jetzt in 19 Ländern aktiven und von der Körperstiftung in Hamburg betreuten Geschichtsnetzwerk junger Europäer. Alles Weitere zur Stiftung können Sie, wenn Sie Interesse haben, auf unserer Internetseite finden. Meine Damen und Herren, bei so viel Europabezug der Deutschen Nationalstiftung brauche ich nicht weiter zu begründen, warum wir uns so freuen, Herr Präsident Pöttering, dass Sie heute zu uns gekommen sind und zu uns sprechen. Jeder von uns ist gespannt, wie das, wenn Sie mir das als Hamburger gestatten, diesen maritimen Vergleich, wie das etwas havarierte Staatsschiff Europa wieder flott gemacht werden kann. Und aktueller als heute kann eigentlich Ihr Vortrag auch gar nicht sein, denn morgen werden Sie ja hier in Berlin mit den Repräsentanten von 27 Mitgliedstaaten einen vorläufigen ersten Übersicht über den Sachstand, wenn ich richtig informiert bin, ziehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und gebe jetzt das Wort an Herrn Professor Pernies. Vielen Dank.
Herr Präsident, lieber Herr Pöttering, Herr Vizepräsident, lieber Herr Reimers, meine Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenzen, meine Damen und Herren, und ich nenne besonders heute mit Namen Herrn Dr. Wachs, herzlich willkommen hier zu unserer Humboldt-Rede zu Europa. Ich nenne vorweg Herrn Dr. Wachs, weil er seit einigen Jahren sehr intensiv, sehr vertrauensvoll und sehr freundschaftlich mit uns zusammengearbeitet hat, um diese Reden zu organisieren. Und heute als Mitorganisator in Vertretung für die Deutsche Nationalstiftung zum letzten Mal sozusagen auftritt, später immer nur als normaler Gast. Nur, sage ich natürlich, nicht wertend. Also Ihnen, Herr Dr. Wachs, ganz herzlichen Dank für Ihre gute Kooperation. Meine Damen und Herren, die Denkpause zur Verfassungsfrage in Europa ist zu Ende. Seit der Präsidentenwahl in Frankreich läuft die 6-Wochen-Frist, in der die Ratspräsidentschaft die Roadmap für den Weg aus der Verfassungskrise erstellen muss. Mitte Juni ist der Zeitpunkt, wo sich entscheidet, ob die Wahl des Europäischen Parlaments im Jahre 2009 auf der Grundlage eines neuen Vertrags, einer Verfassung für Europa, erfolgen kann oder nicht. Meine Damen und Herren, dass wir in dieser heißen Phase der Konsultationen, Ideensuche und Verhandlungen einen der zentralen Akteure zu einer Humboldt-Rede zu Europa haben gewinnen können, ist ein großes Glück. Dass dies der Präsident des Europäischen Parlaments ist, halte ich für mehr als Glück. Denn wenn sich jemand in dieser Phase Zeit nimmt, mit Bürgerinnen und Bürgern Europas über die Zukunft seiner Verfassung zu sprechen, dann können nur Sie es sein. Sie müssen es sein. Lieber Herr Pöttering, Sie sind nicht nur Jurist von der Ausbildung her, Ehrendoktor und Professor honoris causa, seit bald 28 Jahren Abgeordneter der Christdemokraten im Europäischen Parlament, erst stellvertretender, dann ganzer Vorsitzender der EVP, Fraktion, stellvertretender Vorsitzender der EVP, Mitglied im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU Deutschland, sondern und vor allem, Sie sind auch bekannt und berühmt dafür, dass Sie, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen oder zu drängen, ein außergewöhnliches Geschick haben und bewiesen haben schon, zwischen dissentierenden politischen Strömungen zu vermitteln, gemeinsame Lösungen zu finden, Einheit zu stiften. In unserem kleinen Privatissime eben hat Herr Pöttering gestanden, dass das ungefähr dem gleichkommt, was man unter Katholiken mit Fegefeuer meint. Er hat es überstanden, lebendig, und ist geläutert zum Präsidenten des Parlaments erstiegen. Man sagt, Ihre besondere Stärke sei, dass Sie zuhören können, aktiv zuhören, sich einfühlen, sodass sich das Gegenüber ernst genommen fühlt. Diese Gabe hat nicht jeder Politiker. Diese Gabe ist aber essentiell für den Präsidenten einer Institution, die die Bürgerinnen und Bürger repräsentiert. Die Europäische Union hat einen solchen Vermittler allemal nötig. Alle Abgeordneten dürfen Sie als Vorbild nehmen. Dieses Zuhören bedeutet für mich Respekt vor dem anderen und vor der Vielfalt. Und Sie schaffen es trotzdem, vielleicht deshalb so gut, zu integrieren, dort, wo es darauf ankommt, einen einheitlichen Willen zu artikulieren, eine gemeinsame Linie zu finden. Darum, meine Damen und Herren, geht es jetzt in doppelter Weise. Vermitteln zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten, die einen Weg suchen, die Verfassung für Europa so zurechtzuschneidern, dass sie möglichst ohne Referenden in Kraft gesetzt werden kann. Vermitteln aber auch zwischen den politischen Klassen und den Unionsbürgerinnen und Bürgern, damit diese das, was einmal Verfassung genannt wurde, annehmen, auch wenn sie nicht gefragt werden. Meine Damen und Herren, dass dies alles schwierig ist, wissen wir alle. Das große WDR-Europa-Forum letzte Woche war ein erster Schritt, das Thema Europa wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, in einem positiven Sinne. Das Medienereignis stand unter dem anspruchsvollen Motto Europa neu denken. Minister Steinmeier warb für Solidarität in der Tat, nicht nur in Worten. Sonst war viel von Globalisierung die Rede und von der Möglichkeit, diese durch Europa mitzugestalten. Was mir persönlich in der Debatte etwas fehlte, war ein Aspekt, der, wenn er ernst genommen, wirklich ein Grundproblem der Europäischen Union anpackte, nämlich Europa vom Bürger her denken. Zu sehr steht immer im Vordergrund, dass die Staaten Europa machen. Europa als Staatenverbund ist die Formel des Bundesverfassungsgerichts. Staaten verhandeln, Staaten stimmen den Vertrag zu. Staaten, Staaten, Staaten. Aber wo bleiben wir Bürger? Der Verfassungsvertrag macht einen großen Schritt. In der Präambel und in Artikel 1, Absatz 1, bezieht er sich auf den Willen der Bürger und der Staaten. Der Willen der Bürger und der Staaten. Das Parlament besteht aus Vertretern der Bürgerinnen und Bürger, so sagt es der neue Vertrag. Ja, es soll eine Bürgerinitiative geben. Das ist der richtige Ansatz. Im Oktober, meine Damen und Herren, wird das Walter-Hallstein-Institut seinen 10. Geburtstag feiern. Seit fast 10 Jahren vertrete ich, dass für demokratische Rechtsstaaten die Europäische Union nur eine verfasste Union sein kann und auch ist. Die sie konstituierenden Verträge werden zutreffend vom Bundesverfassungsgericht quasi als ihre Verfassung, vom EuGH als ihre grundlegende Verfassungsurkunde bezeichnet. Das ist richtig, weil die supranationale öffentliche Gewalt nur von den Bürgerinnen und Bürgern her legitimiert werden kann. Und der vom Konvent vorgeschlagene Vertrag nennt sich daher zutreffend Verfassung oder Vertrag über eine Verfassung für Europa. War es nicht ein Fehler, diesen Vertrag jetzt als Verfassung so zu präsentieren, als wäre das etwas Neues? Wäre es nicht ein Fehler, auf den Begriff Verfassung jetzt wieder zu verzichten, obwohl es doch eine Verfassung ist? Freilich nicht im klassischen Sinne einer Staatsverfassung. Würden uns die Menschen wirklich abnehmen, dass die Streichung des Begriffs etwas ändert? Derart etwa, dass Referenden nicht nötig sind? Ich hatte mich über die Ehrlichkeit in dem Konventsentwurf gefreut. Er sagte den Menschen, um was es schon seit 50 Jahren geht. Verfassung, Parlament, Gesetze, Rahmengesetze. Trägt der politisch gut gemeinte Vorschlag wirklich dazu bei, dass Europa von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird, der Vorschlag also auf Verfassung, den Begriff zu verzichten? Taking ownership, wie es die Briten sagen, wäre den Bürgern doch leichter, wenn die Dinge beim Namen genannt werden. Verfassung ja, aber das bedeutet nicht, dass alles auf einen Europastaat hinausläuft, den wir gerade nicht wollen. Diese Unterscheidung müssten wir lernen. Lieber Herr Pöttering, vor dem Juni-Gipfel 2007, was wird aus der Verfassung für Europa? Niemand anders könnte es uns besser erklären und auch sagen, welche Probleme noch zu lösen sind, als Sie. Ich durfte vor einigen Jahren das Konzept erstellen für den Walter-Hallstein-Preis, den die Dresdner Bank zusammen mit der Stadt Frankfurt und der Uni Frankfurt jährlich an hervorragende Europäer verleiht. Daher freue ich mich heute ganz besonders, dass Sie als Preisträger für diesen Walter-Hallstein-Preis im November 2007 nominiert wurden. Herzlichen Glückwunsch schon heute. Herr Präsident, nochmals meinen großen Dank für Ihr Kommen und Ihre Bereitschaft, mit uns zu diskutieren. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vizepräsident Dr. Eveslage, lieber Herr Reimers, lieber Herr Professor Pernies, Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber liebe Studentinnen und Studenten. Natürlich darf ich mich für die freundliche Begrüßung herzlich bedanken, aber es ist immer gefährlich, wenn man dem Referenten vor seinem Vortrag so viel Vorschusslorbeeren gibt, weil dann die Erwartung möglicherweise nicht mit dem Ergebnis dessen, was vorgetragen wird, übereinstimmt. Ich hoffe, dass das heute nicht zutrifft. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich mich sehr freue, heute hier in dieser Humboldt-Universität, in dieser berühmten, weithin bekannten Vortragsreihe sprechen zu dürfen. Und ich gestehe, es ist für mich das erste Mal, dass ich in dieser Universität bin. Und ich erinnere mich daran, wie an meiner Schule, ich muss sie jetzt hier mal nennen, damit Sie wissen, wie sie heißt, am Adland-Gymnasium in Quakenbrück, das liegt im Landkreis Osnabrück, im Westen Niedersachsens, ich zu Beginn der 60er Jahre einen Vortrag halten musste über die Straße unter den Linden. Natürlich war ich dort nie gewesen. Und die Humboldt-Universität spielte, wie ich mich noch gut erinnere, in diesem Vortrag eine besondere Rolle. Und die Beurteilung war so, wie es der Bedeutung dieser berühmten Straße und der Humboldt-Universität entspricht. Und deswegen sage ich es durchaus mit Emotion und Gefühl. Ich freue mich sehr darüber, hier heute sprechen zu dürfen, auch gerade wenn man die Geschichte unseres Landes, der Bundesrepublik Deutschland und Europas sieht. Und deswegen wird dieses immer für mich ein besonderer Tag bleiben. Aber darüber hinaus ist dieses für mich eine besondere Rede, weil Sie mit Recht erwarten, dass da kein Politiker kommt, der jetzt so locker aus dem Arm schüttelnd seine Überlegungen vorträgt, was eher normalerweise meinem Vortragsstil entspricht, dass ich nach Notizen, nur nach Stichworten rede. Dieses ist ja eine besonders anspruchsvolle Veranstaltung, sodass Sie mich geradezu herausfordern, mich an ein Konzept zu halten, das dann auch entsprechend durch diejenigen, die darüber berichten, die Grundlage sein kann für die Berichterstattung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt stehen die deutschen Bemühungen der deutschen Präsidentschaft, es zu erreichen, Ende Juni auf dem Gipfel, so schlägt es das Thema vor und so fordert es das Thema von mir, ein Ergebnis zu erreichen am 21. und 22. Juni auf dem Gipfel in Brüssel, das dazu beiträgt, dass wir einen neuen Vertrag haben, rechtzeitig vor den Europawahlen im Juni des Jahres 2009. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie die Debatte um den Europäischen Verfassungsvertrag zu einem positiven Abschluss gelangen kann und wo könnte diese Frage besser gestellt werden als hier an dieser Universität und am Walter-Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht. Und ich möchte sowohl der Deutschen Nationalstiftung, lieber Herr Reimers, als auch Ihnen, lieber Herr Pernies, vom Walter-Hallstein-Institut aufrichtig danken für Ihr Engagement für die Einigung Europas. Und wenn Ihr Vorbild wäre für viele andere in Deutschland und in Europa, dann hätten wir wahrscheinlich eine größere Akzeptanz auch unserer europäischen Bemühungen. Ich selbst war noch Schüler zu jener Zeit, als Walter Hallstein erster Präsident der Europäischen Kommission war. Und sein Einsatz für den europäischen Einigungsprozess und die dahinterstehende Grundidee der langfristigen Friedenssicherung hat nicht nur die Anfangszeiten des europäischen Einigungswerks besonders geprägt. Völlig zu Recht sagte Jean Monnet über Walter Hallstein, il n'est pas un homme politique, il avait la vision politique. Er war nicht nur ein Politiker, er hatte eine europäische Vision. Und Walter Hallstein hat hinter der schrittweisen und vorerst wirtschaftsorientierten Vorgangsweise der europäischen Gründungsväter eine viel tiefer gehende rechtliche und politische Dynamik erkannt. Und ich habe erst vor kurzem anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der römischen Verträge im 1969 veröffentlichten Buch Walter Hallsteins »Der unvollendete Bundesstaat« erneut gelesen. Und dieses Buch ist weit mehr als eine rein anekdotische Betrachtung eines Europäers der ersten Stunde, wie dies der Untertitel »Europäische Erfahrungen und Erkenntnisse« vermuten lassen könnte. Vielmehr beeindruckt und inspiriert Walter Hallstein mit der Klarheit seiner Gedanken und zukunftsweisenden Konzepte, wenn er beispielsweise im zweiten Kapitel unter der Überschrift »Recht statt Macht« mit der größten denkbaren Selbstverständlichkeit die Konzeption einer europäischen Verfassung skizziert. Wohlgemerkt, das Buch erschien 1969. Bleiben wir bei dieser Klarheit seines Konzepts. Hallstein sprach zwar von Verfassung, er wollte aber keineswegs einen europäischen Superstaat. Sein Verständnis der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Atomgemeinschaft war die einer auf Recht basierenden Gemeinschaft. Er wollte Europa als Rechtsgemeinschaft vereinigen. Und dass in der Europäischen Gemeinschaft nicht die Macht Recht, sondern das Recht die Macht hat, ist das eigentlich moderne und zukunftsorientierte Element unserer Werte- und Rechtsgemeinschaft. Ja, das ist wert, Walter Hallstein Beifall zu geben und dass wir uns heute daran erinnern. In seiner Abschiedsrede vor dem Europäischen Parlament am 21. Juni 1967 sagte Walter Hallstein: Der Europäische Wirtschaftsgemeinschaftsvertrag hat sich als Verfassungsurkunde durchgesetzt. Er ist das erste Stück einer Verfassung Europas. Eine Verfassungswirklichkeit hat sich entwickelt. Und nun, meine Damen und Herren, warum komme ich zu Beginn meiner Rede über die Zukunft der Europäischen Union auf die Ursprünge des europäischen Einigungsprozesses zurück? Weil dieser visionäre Ansatz Hallsteins im Kern auch jener war, der den Rahmen des durch die Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union vom 15. Dezember 2001 eingesetzten Europäischen Konvents bildete. Und ich sage abweichend von meinem Konzept, weil Herr Pernis so freundlich war, nicht nur an das Fegefeuer zu erinnern, was man hinter sich hat nach 7,5 Jahren Führung einer großen Fraktion, obwohl ich gerne Fraktionsvorsitzender war. Aber im Dezember 2000, also kurz ein Jahr vor Laeken, kam der französische Staatspräsident Jacques Chirac als Präsident der Europäischen Union vor das Europäische Parlament und verkündete das Ergebnis von Nizza. Die Hälfte unserer Fraktion begrüßte Nizza, diejenigen, die mit ihren Parteifreunden in der nationalen Regierung waren. Und Frau Schreyer, die frühere Kommissarin, erinnert sich daran, wie auch unser früherer Botschafter in Brüssel, Dietrich von Kiau. Die haben also Nizza unterstützt und diejenigen, die überzeugte Europäer im Rahmen einer bundesstaatlichen Ordnung waren und sind und in der Opposition sich befanden, waren gegen Nizza. Das heißt, unsere Fraktion war damals 50-50 gespalten. Und meine Antwort damals auf Jacques Chirac war: Wir machen unsere endgültige Haltung zu Nizza davon abhängig, wie der Nachfolgeprozess ist. Ob es einen Nach-Nizza-Prozess gibt. Und dann war im Januar 2001, wenige Wochen später, ein Kongress meiner Parteienfamilie in Berlin. Unsere Fraktion hat einen Antrag gestellt für diesen Kongress, dass wir eine Art Konferenz, eine Art Konvent wollten, der sich befasst mit der Zukunft Europas. Viele waren damals auch in meiner Parteienfamilie dagegen, aber als samstags abgestimmt wurde, waren die schon gar nicht mehr da. Ich kann Ihnen nur empfehlen, Sie müssen gute Ideen haben, aber Sie müssen auch anwesend sein, wenn darüber abgestimmt wird. Und Intellekt und auch, wenn Sie so wollen, ein wenig Machtbewusstsein, wenn das zusammenkommt, und das ist bei Europa immer bei einigen wenigen Entschlossenen zusammengekommen, dann hat man am Ende auch Erfolg. Und dann kam diese kleine Anekdote, will ich noch erzählen, abweichend von meinem Manuskript. Ich habe es in Bologna in seiner Anwesenheit gesagt, bei der Ehrung eines verstorbenen Vizepräsidenten des Parlaments aus einer anderen großen Parteienfamilie. Kam im Januar in Straßburg Giorgio Napolitano, der jetzige Präsident Italiens, auf mich zu. Er war damals der Vorsitzende des institutionellen Ausschusses, der jetzt konstitutionelle Ausschuss hat, und sagte, Sie haben da was Tolles in Berlin gemacht, eine Konferenz zu fordern, einen Konvent, der sich mit der Zukunft Europas befasst. Meine Antwort war, lieber Herr Napolitano, ich danke Ihnen für dieses Kompliment, machen Sie das gleich in Ihrer Parteienfamilie, dann haben wir gemeinsam Erfolg. Und so ist der Konvent entstanden aus dem sehr fragwürdigen Ergebnis von Nizza. Und dieser Konvent hat sich gemäß dem Wunsch des Europäischen Rats von Laeken dann und in Anerkennung der historischen Notwendigkeiten das Ziel und den Auftrag gegeben, dieses erste Stück einer Verfassung, wie Walter Hallstein es sagte, diese Rechts- und Wertegemeinschaft zu vervollständigen und der Europäischen Union eine Verfasstheit zu geben, auf deren Grundlage sie sich bestens ausgerüstet den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen könne. Und angesichts der Herausforderung unserer Gegenwart verspüren wir doch alle deutlich die Notwendigkeit, die zur Bewältigung dieser Aufgaben notwendigen Reformen umzusetzen. Und wir feiern in diesem Jahr den 50. Jahrestag der römischen Verträge. Und wir können doch mit Gewissheit feststellen, dass wir in einer aus historischer Perspektive relativ kurzen Zeit immens viel für die Menschen auf unserem Kontinent erreicht haben. Wir sind auf dem Weg der europäischen Integration weiter fortgeschritten, als Walter Hallstein es sich jemals hätte vorstellen können. Das Europäische Parlament wird direkt gewählt und ist bei nahezu 2/3 aller Gesetzgebungsmaterien gemeinsamer Gesetzgeber mit dem Ministerrat, in dem das Prinzip der Mehrheitsentscheidung sich mehr und mehr durchsetzt. Und das Wunder unserer Generation war jedoch die Überwindung der einst in Jalta, Europa oktroyierten Teilung unseres Kontinents. Und unsere gemeinsamen europäischen Werte haben sich durchgesetzt und heute ist die Europäische Union der größte freiwillige Zusammenschluss von Völkern in der Welt. In Vielfalt vereint sind 27 selbstbewusste Nationen mit nahezu 500 Millionen Menschen. Europa war über Jahrhunderte eine Idee, eine Hoffnung auf Frieden und Verständigung. Und in der am 25. März 2007 durch diese 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission angenommenen Erklärung wird eine wichtige Tatsache ausgesprochen. Diese Hoffnung auf Frieden und Verständigung hat sich erfüllt. Sie hat Gemeinsamkeit gestiftet und Gegensätze überwunden. Wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sind zu unserem Glück vereint. Und meine Damen und Herren, wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass auch der Europäische Rat, das Europäische Parlament gleichberechtigt in die Verabschiedung eines solchen Dokuments einbeziehen würde? Und ich bin oft gefragt worden, als ich Herr Professor Pernis hat ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich seit 1979 dem Parlament angehöre. Meine beiden Söhne sind immer unterschiedlicher Meinung, ob man das sagen darf. Der eine sagt, wenn du das sagst, dann könnten viele denken, jetzt ist es genug gewesen. Der andere, der Jüngere, sagt, nein, Papa, bei dir ist das glaubwürdig, sag es ruhig. Wie auch immer es beurteilt wird. Aber ich bin oft gefragt worden, 79, 84, 89 und 94, warum wählen wir dich eigentlich? Du hast doch nichts zu sagen. Und dann kamen die Verträge und wir haben gekämpft, friedlich, mit Leidenschaft und Geduld für die Ausweitung unserer Befugnisse. Und wenn mir jemand 1979 gesagt hätte, es wird der Tag kommen und du wirst mitentscheiden darüber, dass drei Nationen, die von der Sowjetunion okkupiert sind, nämlich Estland, Lettland, Litauen, dass die Warschauer Paktstaaten, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, damals die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und dann auch Slowenien als Teil des früheren Jugoslawiens der Werteunion der Gemeinschaft angehören. Wenn das jemand 1979 gesagt hätte, meine Antwort wäre gewesen, es ist ein schöner Traum, es ist eine schöne Hoffnung, es ist eine schöne Vision, aber ich befürchte, es wird in unserer Lebenszeit nicht Wirklichkeit. Und es ist wie die Einheit Deutschlands Wirklichkeit geworden. Und deswegen lassen Sie uns allen Skeptikern gegenüber sagen, wir sollten froh und dankbar sein, dass dieses in Europa möglich war. Wir sollten uns darüber freuen, denn es geht um unsere gemeinsame europäische Wertegemeinschaft. Und jetzt gibt es viele Menschen, das wollen wir nicht verschweigen, die durchaus auch an Europa zweifeln. Aber die Menschen sind nach meiner Empfindung nicht gegen Europa, sondern sie wollen ein besseres Europa, ein handlungsfähigeres, ein demokratisches Europa. Und dieses ist auch zum Ausdruck gekommen, natürlich bei den Referenden in Frankreich und in den Niederlanden. Aber wir müssen immer wissen, und man darf nie pessimistisch sein. Ein Glas Wasser, wenn es halb voll ist, sollte nie halb leer sein. Haben Sie schon mal gesehen, dass ein Pessimist seine Vorstellung durchgesetzt hat? Wir müssen immer wissen, dass es unterschiedliche Gründe gab zu dem Nein in Frankreich und in den Niederlanden. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen, und am Ende ist das Leben sehr konkret. In Frankreich gab es verschiedene Gründe für das Nein, aber ein Grund war, dass man wegen des Vorschlags der Dienstleistungsrichtlinie den polnischen Klempner, den Plombier Polonais oder den Polish Plumber fürchtete, der nun den Franzosen die Arbeitsplätze wegnehmen würde. Und wir hatten, ich war noch Fraktionsvorsitzender im letzten Jahr, eine Fraktionsvorstandssitzung in Bordeaux in einem guten Hotel. Es war nicht das Beste, aber es war angemessen, es war gut. Und nach der Sitzung, und das ist jetzt, am Ende ist das Leben konkret, ging ich zur Toilette. Ja, Sie werden staunen, dass ich das hier in einem so feierlichen Rahmen sage, aber ich tue es, weil es die Realität Europas ist und weil die Menschen von diesen Dingen nicht nur betroffen sind, sondern weil es auch das Denken bestimmt. Dann ging ich dorthin und mir kam ein schwedischer Kollege entgegen, der von diesem Ort im wahrsten Sinn des Wortes kam. Und er sagte zu mir: Hans-Gerd, they need the Polish plumber. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne die Schilderung der Situation, die ich dort angetroffen habe, ersparen. Aber ich kann nur sagen, they need the Polish plumber. Und wenige Wochen später war ich in Paris und war vor einer Veranstaltung eingeladen zum Kaffee bei einer deutschen Diplomatenfamilie. Und die deutschen Diplomaten leben ja vornehm, wie Diplomaten überhaupt. Tolle Wohnung. Und dann sagte mir dieses Ehepaar: wir haben ein Jahr auf den Heizungsmonteur gewartet. Ich kann nur sagen, they need the Polish plumber. Und meine Damen und Herren, aber das ist die psychologische Lage. Sie finden sicher auch Beispiele an unsere deutsche Adresse. Mir geht es nicht darum, jetzt ein Volk kritisch zu beurteilen. Die Franzosen sind von mir in besonderer Weise geschätzt und ohne Frankreich gibt es keinen Fortschritt. Aber die psychologische Lage, die Notwendigkeit, dass man den polnischen Klempner braucht, steht im völligen Gegensatz zu der Haltung des Volkes in dieser Frage. Und das macht die Schwierigkeit Europas aus. Und die Schwierigkeit Europas, und das, Herr Pernis, haben Sie in aller Bescheidenheit, darf ich das zum Ausdruck bringen, richtig gesagt. Wir müssen bei Europa zuhören. Wir müssen, wenn wir zuhören, lernen. Und wenn wir lernen, können wir verstehen. Und nur wenn wir verstehen, können wir Kompromisse machen. Und wir müssen die Menschen, auch die Politiker, immer dort abholen, wo sie sind. Es hat keinen Sinn, die Leute zu beschimpfen, die sie brauchen, zu einem Ergebnis zu kommen. Dann kapseln sie sich ab und ziehen sich zurück. Und deswegen geht es jetzt darum, dass wir eine wirklich große Anstrengung machen, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger an Europa meistens unter dem Thema Brüssel kritisieren, dass wir dieses einer Lösung zuführen. Und der Verfassungsvertrag, die Substanz des Verfassungsvertrages, ist ja Teil dieser Lösung. Und unser Ziel muss klar sein: wir wollen eine handlungsfähige Union der Bürger. Und wir wollen, dass diese handlungsfähige Europäische Union auch demokratisch ist, dass sie transparent ist und dass sie vor allen Dingen den Anliegen der Menschen gerecht wird. Und deswegen sage ich für das Europäische Parlament mit allem Nachdruck, so sehr die Ablehnung der Referenden, die Ablehnung der Verfassung durch die Referenden in Frankreich und in den Niederlanden einen Rückschlag für die Weiterentwicklung der Europäischen Union darstellen, so müssen sie doch jetzt verstanden werden, als einen Impuls nach Lösungen zu suchen. Und der europäische Integrationsprozess, Sie als Kundige wissen das alle, ist in den letzten 50 Jahren mehrfach durch Phasen der Krisen und der Selbstzweifel gegangen. Und für Konrad Adenauer war das Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 1954 die größte Enttäuschung seiner Kanzlerschaft. Nun will ich nicht sagen, dass wir diese Schockereignisse brauchen, um Fortschritte zu erreichen, aber zum Pessimismus und zum Aufgeben besteht überhaupt kein Anlass. Und der berühmte Astronom Galileo Galilei hat einmal gesagt, der Zweifel ist Vater der geistigen Schöpfung. Und tatsächlich, man könnte nicht behaupten, dass es in den letzten Monaten einen Mangel an Zweifeln, aber auch an Vorschlägen gegeben hat. Und wir im Europäischen Parlament lehnen sowohl das Cherry-Picking, also das Kirschen-Suchen aus dem Verfassungsvertragswerk ab, wie auch ein Mini-Vertrag, obwohl wir diejenigen, die davon gesprochen haben, bei denjenigen anerkennen, dass sie mit dieser Äußerung schon einen positiven Schritt in die richtige Richtung tun. Und jetzt ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir alles tun, dass wir einen Kompromiss finden, von dem wir am Ende sagen können, er führt die Europäische Union in eine gute Zukunft. Bei der bereits zitierten Rede Walter Hallsteins von 1967 im Europäischen Parlament sagte er zum Schluss, in der Krise 1965, und Sie wissen, es ging um die Politik des sogenannten leeren Stuhls, hat sich gezeigt, dass diese Verfassung, also die mit den römischen Verträgen und der Rechtsprechung entstanden war, verteidigungswert und verteidigungsfähig war. Und ich möchte mir heute seine Worte zu eigen machen. Im Europäischen Parlament stehen wir zu diesem Verfassungsvertrag und würden ihn am liebsten so beibehalten, wie er vorgelegt ist. Warum, meine Damen und Herren, aber ich komme gleich natürlich zu weiterführenden Überlegungen, weil wir ein Ergebnis wollen. Warum ist dieser Text so verteidigungswert und verteidigungsfähig? Erstens die Art seines Zustandekommens. Wenn über mangelnde Öffentlichkeit in Europa geklagt wird, der Konvent, bestehend aus nationalen Abgeordneten, europäischen Abgeordneten und den Regierungen, tagte öffentlich. Und wenn die Medienvertreter es gewollt hätten oder die Menschen es gewollt hätten, jeder hätte dort Zugang gefunden. Und es waren sogar die Beitrittsländer dabei, 105 Abgeordnete und Regierungsvertreter. Und er sollte uns eben weiterführen über den Vertrag von Nizza hinaus. Und der weitere Grund, warum das Europäische Parlament die Substanz des vorliegenden Verfassungsvertrages verteidigt, ist, dass dieser viele Änderungen beinhaltet, die dringend notwendig sind, um die Europäische Union handlungsfähiger, demokratischer, offener, bürgernäher zu gestalten. Und wir sollten den Regierungen, die jetzt zögern, sagen, alle Regierungen, alle 27 Regierungschefs haben den Verfassungsvertrag unterschrieben. Und auch wenn der Text am Ende nicht so bleibt, wie er jetzt ist, wenn immer ein Regierungswechsel dazu führt, dass eine neue Regierung sich nicht mehr gebunden fühlt an das, was die Vorgängerregierung vereinbart hat mit den europäischen Partnern, dann gehen wir einen schweren Weg in Europa, denn es gibt die Kontinuität auf der nationalen Ebene und es muss die Kontinuität auch auf der europäischen Ebene geben. Und wenn eine Regierung sich verpflichtet hat für ein Land, dann sollte auch die Nachfolgeregierung dieses nicht aus dem Auge verlieren. Und um welche Änderungen geht es nun, meine sehr verehrten Damen und Herren? Die Effizienz des europäischen Handelns muss verbessert werden. Die demokratische Kontrolle muss gestärkt werden. Und wir wollen insbesondere, dass die Charta der Grundrechte Rechtsverbindlichkeit bekommt. Denn, meine Damen und Herren, ist meine ganz feste Überzeugung, so wichtig Wirtschaft und Währung sind, die Europäische Union hat nur eine wirkliche Zukunft, wenn sie sich gründet auf die Europäer gemeinsam verbindenden Werte. Und das ist die Würde des Menschen, es sind die Menschenrechte, es ist die Demokratie, es ist die Rechtsordnung und es ist die soziale Marktwirtschaft. Und ohne dieses klare Wertefundament, auf das wir uns immer wieder besinnen müssen, hat die Europäische Union keine Zukunft und wir wären nicht berechtigt, in der Welt die Menschenrechte einzuklagen, wenn wir daran scheitern würden, selbst unsere Werte zu geltendem Recht in der Europäischen Union zu machen. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie muss es jetzt weitergehen? Wir haben jetzt, und Politik ist ein Prozess, wir haben den sehr erfolgreichen Gipfel gehabt, Anfang März, am 8. und 9. März, den Klimagipfel. Und es war ein sehr erfreuliches Ergebnis, das dort zustande gekommen ist. Und es war ein dann sehr erfolgreiches Ergebnis, am 25. März hier in Berlin die gemeinsame Erklärung der drei europäischen Institutionen. Und die drei Institutionen haben sich verpflichtet, bis zur Europawahl 2009 zu einem rechtsverbindlichen Ergebnis zu kommen. Und wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, vor denen wir stehen, die Energieversorgung, die Sicherstellung der Energieversorgung, und hier haben unsere polnischen Freunde besondere Anliegen, berechtigterweise, wenn wir die Bewältigung des Klimawandels bedenken, wenn wir bedenken die Migrationsströme, den freien Welthandel und fairen Welthandel, die regionalen Konflikte, aber vor allem die Bekämpfung des Terrorismus, dann erwarten die Menschen zu Recht, dass wir europäische Lösungen haben, denn hätten wir keine europäischen Lösungen, dann würden weder die Werte Europas noch die Interessen Europas vertreten. Und deswegen muss es uns gelingen, zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir wissen, dass es viele Widersprüche gibt. Und die Welt hat sich verändert und die Herausforderungen sind heute andere. Und die geopolitische Landschaft des Kalten Krieges ist nicht mehr da. Und es gibt neue Interessenlagen und Einflusssphären. Und wenn wir dem entsprechen wollen als Europäerinnen und Europäer, dann müssen wir unsere Arbeitsweisen in der Europäischen Union ändern, um damit leichter zu Ergebnissen zu kommen. Wir brauchen die notwendigen Reformen. Und mit der Berliner Erklärung hat dieser Prozess seine wichtige weitere Etappe erreicht. Und alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle Institutionen der Europäischen Union sind im Ziel geeint, die Europäische Union bis zu den Wahlen 2009, wie es heißt, auf eine erneuerte gemeinsame Grundlage zu stellen. Und alle Regierungschefs der Europäischen Union haben diesem Ziel zugestimmt. Und dies ist ein vielversprechender Anfang, um den positiven Geist in der Europäischen Union neu zu beleben. Und zurzeit arbeitet die deutsche Ratspräsidentschaft intensiv an einer Lösung, mit der im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union die im Vertrag erzielten wesentlichen Fortschritte nicht nur beibehalten, sondern auch rasch rechtliche und politische Wirklichkeit werden können. Und morgen, darauf haben Sie angesprochen, Herr Reimers, kommen hier die 27 Sherpas der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowohl wie der Vertreter des Kommissionspräsidenten wie des Präsidenten des Europäischen Parlaments zusammen, um hier gemeinsam zu beraten. Und ich hoffe, dass es gelingt, auf dem Europäischen Rat am 21. und 22. Juni einen Zeitplan zu verabschieden und ein sehr starkes Mandat zu erteilen, wie es weitergehen soll. Und das zeitliche Mandat, wenn es gut geht, sollte so aussehen, dass wir bis zum Ende der portugiesischen Präsidentschaft, also bis zum Ende dieses Jahres, zu einem Ergebnis kommen. Und das inhaltliche Mandat sollte so aussehen, dass man schon im Juni, jetzt in wenigen Wochen, die Fragen, die kontrovers sind, identifiziert und in einigen kontroversen Fragen auch schon Annäherungen im Hinblick auf Lösungen sucht, um dann in der portugiesischen Präsidentschaft bis Ende des Jahres zu einer endgültigen Lösung zu kommen, sodass dann ab Januar 2008 mit Beginn der slowenischen Präsidentschaft und darauf folgt die französische, dann die tschechische und dann sind die Europawahlen im Juni 2009, wir dann auch ein rechtsverbindliches Ergebnis haben. Und hierüber haben wir am vergangenen Wochenende im portugiesischen Sintra bei einem inoffiziellen Treffen auf Einladung des Kommissionspräsidenten José Manuel Durão Barroso beraten, die Präsidentin des Europäischen Rates und die beiden nachfolgenden Präsidentschaften Portugals, vertreten durch Ministerpräsident José Socrates und dann vertreten durch die slowenische Präsidentschaft Janša, Ministerpräsident Janez Janša, sowie ich als Präsident des Europäischen Parlaments. Und meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass uns eine Lösung möglich wird, wenn alle konstruktiv mitarbeiten. Mit gutem Willen, davon bin ich zutiefst überzeugt, wird ein Ergebnis möglich sein. Ein anschauliches Beispiel für dieses Aufeinanderzugehen liegt im erneuten Anerkenntnis durch die Regierungen Frankreichs und der Niederlande, dass man sich nicht mit den derzeitigen Verträgen begnügen könne und dass die Kernelemente des vorliegenden Vertrages sowie auch zusätzliche Bestimmungen betreffend die neuen Tätigkeitsbereiche unerlässlich seien. Ich sage hier nicht, dass ich den von diesen beiden Ländern vorgeschlagenen Modellen absolut zustimme. Ich begrüße aber die Tatsache, dass das Thema der Zukunft der Union erneut auf dem Tisch liegt und dass sich offensichtlich beide Länder mitverantwortlich fühlen. Und diese Mitverantwortung, diese Kompromissbereitschaft und diese gegenseitige Solidarität bilden, und ich wiederhole dies hier in aller Klarheit, den Kern der europäischen Zusammenarbeit, sind Voraussetzung für den Erfolg des europäischen Integrationsprozesses. Und ich war erst vor kurzem in Warschau, in der vorvorigen Woche, um an den Feierlichkeiten der ersten Verfassung in Europa, der 1791 geschriebenen Verfassung der beiden Nationen Polen und Litauen, teilzunehmen. Es war eine beeindruckende Veranstaltung im Senat unter Beteiligung von Abgeordneten des SEM mit einer Videoschaltung ins litauische Parlament nach Vilnius. Und in einer gemeinsamen Erklärung der Parlamente beider Länder heißt es, die Treue zu den in der ersten geschriebenen Verfassung Europas enthaltenen Werten, damit sind vor allem Freiheit, Frieden und Demokratie gemeint, bedeutet heute auch Mitverantwortung für die Zukunft eines vereinten und starken Europa. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein sehr beeindruckendes Dokument, das hier von den Parlamenten Litauens und Polens verabschiedet wurde. Und jetzt geht es darum, dass wir die Themen identifizieren, bei denen es Konflikte gibt. Und wir müssen die Frage beantworten, was ist für uns die Substanz des Vertrages? Erstens gibt es die sogenannten quasi-konstitutionellen Elemente und Staatssymbole, die hauptsächlich von Großbritannien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik thematisiert werden. Zweitens die Frage einer weiteren Übertragung von Kompetenzen an die Europäische Union, die für einige Länder in Frage gestellt werden. Drittens die Frage der Einbeziehung der Charta der Grundrechte. Und viertens die Infragestellung des Systems der doppelten Mehrheit bei Abstimmung im Rat, angesprochen durch Polen. Zum Prinzip der doppelten Mehrheit möchte ich hier für das Europäische Parlament feststellen. Da wir als Europäisches Parlament zum gesamten Kompromiss des Verfassungsvertrages stehen, verteidigen wir auch das in diesem Text enthaltene Abstimmungssystem im Rat. Des Öfteren bereits wurde in den vergangenen Jahren über größere und kleinere Länder in der Europäischen Union und über ihr Verhältnis zueinander gesprochen. In der Europäischen Union haben sich alle beteiligten Demokratien in freier Willensentscheidung zu einer Union der Staaten und der Bürgerinnen und Bürger auf Basis des Gleichheitsprinzips zusammengeschlossen. Und gleichberechtigter Partner zu sein, kann aber nicht als eine Einbahnstraße gesehen werden. Die Regelungen des Europäischen Verfassungsvertrages über die doppelte Mehrheit im Abstimmungsverfahren des Rates der Europäischen Union spiegeln die Berücksichtigung der Gleichheit der Länder und die Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Bevölkerungszahl wider, wie ich meine, auf eine faire und demokratische Weise, und daran sollten wir festhalten. Polen fordert nun eine höhere Stimmenzahl im Rat. Und wenn man jedoch die jetzigen Verhältnisse der jeweiligen Europaparlamentarier beziehungsweise das Stimmrecht der Einzelnen im Rat zugrunde legt, und ich will die ganzen Zahlen hier nicht auch wegen der fortgeschrittenen Zeit wiederholen, zum Beispiel Deutschland 29 Stimmen im Rat, Polen und Spanien 27 Stimmen im Rat, Deutschland 99 Europaabgeordnete und Polen mit 38 Millionen Menschen, also weniger als der Hälfte der Bevölkerungszahl, 54 Abgeordnete, dann waren dieses alles Überlegungen, die dazu geführt haben, dieses neue System, jedes Land eine Stimme und Berücksichtigung der Bevölkerungszahl zu berücksichtigen. Und Polen verlangt nun, wie ich finde mit Recht, Solidarität in der Energiefrage. Hoffen wir, dass es nie zu einem Boykott Polens durch Erdgas oder Erdöl durch Russland kommt. Aber Polen hat diese Befürchtung. Und wenn diese Befürchtung da ist, dann müssen die anderen Europäerinnen und Europäer, die anderen Völker Europas einer solchen Befürchtung entsprechen. Und das ist Solidarität. Die Beziehungen zueinander in der Europäischen Union müssen immer Vorrang haben vor bilateralen Beziehungen eines Mitgliedslandes der Europäischen Union zu einem Drittstaat. Und wenn ein Mitgliedsland der Europäischen Union in seinem fundamentalen nationalen Interesse beeinträchtigt ist, dann kann es mit Recht die Solidarität der anderen europäischen Völker und der europäischen Institutionen erwarten. Und deswegen steht das Europäische Parlament und ich auch persönlich in dieser Frage an der Seite der polnischen Regierung. Und meine Empfehlung ist, dass Polen auch dieses zu einer entscheidenden Frage bei den Beratungen machen sollte und nicht die Änderung der Mehrheitsentscheidungsverfahren im Ministerrat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende einen Vertrag haben, man könnte ihn Grundlagenvertrag nennen, der besteht aus dem Teil 1 des Vertragsverfassungsentwurfs mit den notwendigen Reformen und dem Teil 2, der sich befasst mit der Grundrechtscharta. Und dass dann der überwiegende Teil des Teiles 3, der ja das gegenwärtige Recht beschreibt, ein besonderer Vertrag ist, aber der erste Teil des Verfassungsvertrages eine Art Grundlagenvertrag darstellt. Und was den Begriff der Verfassung angeht, ein Begriff, den wir im Europäischen Parlament sehr mögen, weil er uns eine richtige Richtung weisen würde. Und wenn wir diesen Begriff jetzt nicht verwirklichen können, dann sagen wir, die Substanz ist wichtiger als der Titel. Aber wir werden auf diese Frage in einer anderen historischen Situation sicher zurückkommen müssen. Und was die Frage des Außenministers angeht, ist für uns im Europäischen Parlament entscheidend, dass die Funktionen des Hohen Beauftragten und des für Außenpolitik zuständigen Mitglieds der Kommission zusammengefasst werden in der Position eines Vizepräsidenten. Und obwohl wir den Ausdruck Außenminister natürlich sehr verteidigen, geht es auch in dieser Frage um die Substanz. Und ich hoffe, dass man sich auf die Substanz einigt. Was wir allerdings nicht akzeptieren können, und diese Forderung wird gelegentlich gestellt, dass man in dem Teil 1, wenn wir ihn den Grundlagenvertrag nennen, verzichten sollte auf einen Artikel, der klar zum Ausdruck bringt, dass das europäische Recht über dem nationalen Recht steht. Zwar ergibt sich dieses auch durch die Rechtsprechung und es ergibt sich aus dem geltenden Recht der Europäischen Union, aber auf der Höherrangigkeit, auf die Höherrangigkeit des europäischen Rechtes gegenüber dem nationalen Recht zu verzichten im Teil 1 würde vom Europäischen Parlament nicht akzeptiert werden, weil es gleichsam der Beginn wäre, die Überrangigkeit des europäischen Rechts gegenüber dem nationalen Recht in Frage zu stellen. Und damit könnte eine Entwicklung, eine Gedankesentwicklung ausgelöst werden, die überhaupt dieses Prinzip in Frage stellt. Und deswegen werden wir immer dafür eintreten, dass das europäische Recht Vorrang haben muss vor dem nationalen Recht. Und wir erwarten, dass auf der technischen Ebene sowie auch im Sekretariat der Regierungskonferenz das Europäische Parlament durch hochrangige Beamte vertreten ist. Das mag sich technisch anhören, meine Damen und Herren, aber auf der Beamtenebene werden sehr viele Dinge vorbereitet, die dann den Regierungen vorgelegt werden. Und dann ist es wichtig für das Europäische Parlament, dass sich sozusagen als der Hüter der Substanz des Verfassungsvertrages versteht, dass wir frühzeitig eingebunden sind, um dann, falls notwendig, auch handeln zu können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, dass sich das Europäische Parlament in den laufenden Verhandlungen beim Juni-Gipfel des Europäischen Rates sowie bei einer vorzusehenden Regierungskonferenz über die Zukunft des neuen Vertrages, des Grundlagenvertrages oder des Europavertrages, ich lade Sie alle ein, über einen guten Begriff nachzudenken, mit keinem Ergebnis zufrieden geben wird und kann, das nicht im Interesse der Europäischen Union und seiner Bürgerinnen und Bürger ist. Wir wollen die für die Zukunft notwendigen Reformen ermöglichen, weil wir sie brauchen. Wir wissen, dass wir im Zeitalter der Globalisierung nur stark sein werden, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und ergänzen, wenn wir den politischen Willen entwickeln, die gemeinsamen Herausforderungen auch gemeinsam zu bewältigen und wenn wir das europäische Recht als Primat unseres friedlichen Handelns akzeptieren. Wir müssen uns bemühen, das Vertrauen zueinander immer mehr wachsen zu lassen. Und meine Damen und Herren, das Vertrauen zwischen den politischen Akteuren und den Völkern Europas ist der eigentliche entscheidende Kern, dass die Völker Europas in der Europäischen Union wissen, wir sind durch Solidarität verbunden und wenn dieses Bewusstsein da ist, ist auch Vertrauen da. Wir stehen zur Substanz des Verfassungsvertrages. Und ich wiederhole, dass dies formelle Anpassungen nicht ausschließt, weil wir die demokratische Glaubwürdigkeit der Europäischen Union stärken wollen. In einem solchen handlungsfähigen, demokratisch verfassten und demokratisch legitimierten, weltoffenen und bürgernahen Europa sehe ich unsere Zukunft am besten aufgehoben. Und ich möchte zum Schluss die Worte Walter Hallsteins aus dem Jahr 1964 zitieren. Wer in europäischen Dingen nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Gleichzeitig erinnert er an das notwendige, mühsame, zeitraubende und schrittweise Vorgehen. Und er sagt, man braucht dazu nicht nur Begeisterung, sondern man braucht auch Nüchternheit, Härte des Willens und Geduld. Und ich möchte sagen, wir brauchen zur Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben die richtige Verbindung aus Leidenschaft und Geduld sowie die Klugheit zu wissen, wann Leidenschaft und wann Geduld notwendig ist. Geduld hat sich in den letzten 50 Jahren durchaus als hilfreich zur Durchwanderung so mancher europäischer Talsohle erwiesen. Und an unserem Willen im Europäischen Parlament sollte keiner zweifeln. Walter Hallstein wusste, dass in der europäischen Gemeinschaft nicht die Macht Recht, sondern das Recht die Macht hat. Wir brauchen rechtliche Lösungen, weil nur diese ein friedliches Leben in der Europäischen Union ermöglichen. Das Recht sichert uns allen den Frieden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf eine gute Diskussion. Herzlichen Dank.
Herr Präsident, ich hoffe, dass Ihre Worte auch in den Gremien, in denen Sie jetzt in den nächsten Wochen sitzen und verhandeln müssen, ebenso viel Applaus und Würdigung finden wie hier. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt ein Viertelstündchen, leider ist nicht viel mehr Zeit, nehmen für Fragen, Bemerkungen und Antworten. Und ich wäre dankbar, wenn Sie bei den Fragen oder Stellungnahmen sich kurz fassen, so dass wir möglichst viele Bemerkungen noch sammeln können. Immer drei Stück im Pack. Wenn Sie zuerst Ihren Namen sagen wollen. Der Herr, der so oft geklatscht hat, darf als Erster gleich ein Wort sagen. Bitte schön.
Schönen Dank, ich bin Hans Fleming. Herr Pöttering, we need the Polish plumber, but not on Polish conditions. Und ich glaube, das war das Problem der damaligen Dienstleistungsrichtlinie, dass die auswärtigen Arbeitskräfte, egal wo sie arbeiten, zu ihren heimischen, vielfach schlechteren Bedingungen sollten arbeiten können. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Europa daraus gelernt und die Dienstleistungsrichtlinie ist angepasst worden. Und insofern denke ich, wird Europa auch aus den weiteren Fehlern lernen können, dass es abgelehnt, dass der neue Vertrag abgelehnt worden ist. Ich denke, er ist nicht abgelehnt worden, weil er Verfassungsvertrag hieß, sondern Sie haben ja selbst das Beispiel gebracht mit der Dienstleistungsrichtlinie. Wenn denn aber der Verzicht auf das formelle Wort Verfassung nun hilfreich sein sollte, nun gut, dann nennt man es eben Grundlagenvertrag oder Grundvertrag. Ich darf daran erinnern, dass wir Deutschen seit 1949 ein Grundgesetz haben und keine Verfassung, weil es damals ein Provisorium sein sollte. Und auch wenn mit der Vereinigung der Artikel 146 missbraucht wurde, nicht angewendet wurde, sondern stattdessen nach Artikel 23 der Anschluss betrieben wurde und wir immer noch ein Grundgesetz haben und keine Verfassung, nun gut, dann wird vielleicht auch Europa mit einem Grundlagenvertrag, mit einem Grundgesetz leben können. Schönen Dank.
Recht schönen Dank, Herr Melling. Gleich daneben die Wortmeldung. Und dann
ich heiße Lieselotte Klein. Ich habe eine Frage. Also wir haben jetzt sehr viel gehört über den wünschenswerten.
Da ist ein technisches Problem.
Über den Inhalt der Verfassung oder was jetzt, wie man Kontroversen ausräumen könnte. Das Ganze hat ja gar keinen Zweck, wenn es nicht ratifiziert wird. Hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man dieses Problem löst? Das heißt, ein Referendum oder wie wird man das lösen? Ich meine, man kann die schönste Verfassung, den schönsten Grundlagenvertrag haben. Wenn es nicht akzeptiert wird, dann nützt das alles nichts.
Dankeschön, Frau Klein. Jetzt die Dame hier vorne.
Kaufmann, DGB-Bundesvorstand. Herr Pöttering, wie wollen Sie die europäische Grundrechtecharta retten, und zwar so, dass sie verbindlich Bestandteil des zukünftigen Verfassungs- oder Grundlagenvertrages wird, weil sie ist zum einen natürlich notwendig, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, damit sich die Bürgerinnen und Bürger Europas ihrer gemeinsamen Werte in einem vereinten Europa versichern, aber auch, und das ist uns besonders wichtig, aus gewerkschaftlicher Sicht auch, um eine Orientierung für eine sozialere Politik in Europa darzustellen, denn wir haben ja sehr viele soziale Grundrechte in der Grundrechtecharta und das war ja ein langer Kampf im Konvent, diese überhaupt durchzusetzen. Also wie können wir das erreichen, dass die Grundrechtecharta wirklich verbindlich Eingang findet? Danke.
Also was die Dienstleistungsrichtlinie angeht, die Notwendigkeit, den Dienstleistungsmarkt zu öffnen in der Europäischen Union, liegt auf der Hand. Dass Sie mit Recht darauf hinweisen, dass vielleicht der zunächst vorgesehene Liberalisierungsschub ein Stück zu weit ging, ändert aber nichts an der Notwendigkeit, den Markt zu öffnen. Und ich will Ihnen sagen, obwohl ich als Fraktionsvorsitzender normalerweise an der Gesetzgebung nicht so beteiligt bin, aber in dieser Sache Dienstleistungsrichtlinie haben sich die Fraktionsvorsitzenden damals sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es waren Gewerkschaftler bei mir im Arbeitszimmer, es waren Industrievertreter da und wir haben gesagt, wenn wir ein Ergebnis wollen, dann müssen wir den Markt öffnen, aber wir müssen ihn sozial verträglich öffnen und wir müssen jetzt den ersten Schritt tun. Und das ist dann möglich geworden und ich bin froh darüber, dass wir das am Ende erreicht haben. Und meine Damen und Herren, das Ganze hat einen Aspekt noch, der über die Dienstleistungssache völlig hinausgeht. Die Kommission hatte ja zunächst einen Vorschlag gemacht. Es war ja noch vom Kommissar Bolkenstein, dem niederländischen Kommissionsmitglied und Kollege von Frau Schreyer, die hier anwesend ist. Und wir wollten ja dann, als wir erkannten, zu welchen Konsequenzen das führte, so psychologisch, war es das Parlament, das sich zubewegt hat auf einen Kompromiss. Normalerweise macht das Parlament das nicht, sondern der Ministerrat bemüht sich. Und dann hat, nachdem wir uns zwischen den Fraktionen, und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass nicht nur die EVP-ID-Fraktion, für die ich damals Verantwortung trug, und die Sozialdemokratische Fraktion, sondern dass auch die Liberalen dabei waren, Wenn es gegangen wäre, auch die Grünen, aber die waren da in dem Feld auf einem anderen Dampfer. Aber dass wir eine breitere Möglichkeit haben, nicht nur die beiden großen Fraktionen. Und das war dann am Ende möglich. Und dann hat der damalige Ratsvorsitzende Wolfgang Schüssel, der damalige österreichische Bundeskanzler, gesagt, wir übernehmen diesen Kompromiss des Parlaments auch als Ministerrat. Und es ist, was es kaum gegeben hatte, zum Wirtschaftsministerrat sind Europaabgeordnete eingeladen worden, die dort den Kompromiss des Europäischen Parlaments vertreten haben. Und dann hat der Ministerrat sich an unserem Kompromiss orientiert, sodass diese Einigungsfrage weit über die Dienstleistungsrichtlinie hinausgeht. Das Europäische Parlament, das kann man sagen, ich will nicht die Bemühungen anderer damit geringschätzen, aber das Europäische Parlament ist heute nicht nur selbstbewusst, sondern es ist sich auch seiner Verantwortung bewusst, dass wir nur durch Kompromisse weitergehen können. Dann Frau Klein mit der Ratifizierung. Das ist nur eine Sache, die jedes Land für sich entscheiden muss, ob man ein Referendum macht oder ob man es den Parlamenten überweist. Ich habe dazu meine persönliche Meinung, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich kann nur hoffen, dass am Ende die Entscheidungen so getroffen werden, dass wir ein Ergebnis bekommen. Und Frau Kaufmann, Grundrechtecharta. Sie haben recht, was die Sozialpolitik angeht, aber auch andere Fragen. Denken Sie an Klimawandel. Denken Sie auch an die Energiefrage, was jetzt nicht so sehr mit der Grundrechtecharta, aber mit der Solidarität, mit der Subsidiarität, mit den immateriellen Werten zusammenhängt. Und es war so schwierig, sich auf eine Grundrechtecharta zu einigen. Sie ist ja dann in Nizza, das war einer der wenigen Erfolge von Nizza, dann feierlich verkündet worden, aber sie hat nicht Rechtskraft. Und da das schon damals so schwierig war, und wenn man das jetzt einfach vom Tisch wischt, glauben Sie denn, dass man in einer Union, bei der dann am Ende vielleicht noch mehr Staaten dabei sind, sich nochmal einigen wird? Ich glaube es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Grundrechtecharta Bestandteil des Rechtes wird. Und da ist es auch wieder wichtiger, den Inhalt zu sichern, als das Ganze nochmal in den Vertragstext hineinzuschreiben. Ein Artikel, der erklärt, dass die Grundrechtecharta, die feierlich verkündet wurde in Nizza im Dezember 2000, Bestandteil des europäischen Rechtes ist, ein solcher Verweis würde ausreichen. Und wenn die anderen Staaten nur dann zustimmen, wenn man einen solchen Artikel hat, würden wir sagen, dann ist es wichtiger, die Substanz zu haben, als das Ganze noch einmal wörtlich aufzuschreiben. Aber dass wir die Substanz verwirklichen wollen, darauf bestehen wir, weil ich zutiefst davon, ich bin in kaum einer Sache so sicher wie in der Sache, dass wenn wir die Werte, die uns verbinden, der eine ist Sozialdemokrat, der andere ist Christdemokrat, der andere ist Grüner, ist Liberaler oder was auch immer, wenn wir das, was uns an Werten verbindet, nicht aufschreiben, dann haben wir doch keine gemeinsame Grundlage, weder in Deutschland noch in Europa. Und die Verfassung gilt in Deutschland, also das Grundgesetz, und es muss in Europa auch das gelten, was uns gemeinsam verbindet.
Ja, meine Damen und Herren, Sie hatten sich gemeldet. Bitte schön.
Ich habe in meinem Leben bisher Franzosen und Holländer als sehr gute Europäer erfahren. Bisher. Ja, wenn man sie reden hörte, könnte man daran zweifeln. Ja, die Bevölkerung hat dort in einer Wahl sich gegen dieses Vertragswerk ausgesprochen. Und in Deutschland haben wir das nicht machen können. Ich wurde nicht zur Wahl gebeten um meine Meinung. Ja, und es ist eine demokratische Entscheidung. Und ich finde es vermessen, ja, wenn aus Deutschland quasi Holland, ja, Vorschriften gemacht wird oder mit Euphemismen und Tricksereien den Leuten das dann doch aufgebürdet wird. Ja, oder gesagt wird, dass ihr werdet habt nicht an eure Toiletten gedacht oder so ein Quatsch. Ja, Frankreich und England wird sich genauso dagegen entscheiden. Mit guten Gründen. Ja, sie schieben nämlich einiges noch mit drunter. Ja, für sie ist die soziale Marktwirtschaft vielleicht für manche ein Euphemismus für Kapitalismus, auch Bestandteil der europäischen Wertegemeinschaft. Ein französischer Kommunist muss das nicht teilen.
Frau Müller, kommen Sie hier vorne hin, ganz vorne, erste Reihe. Und dann der Herr.
Steffen Reicher, ich wollte fragen, für die Regierungskonferenz, wie beurteilen Sie das? Wird da mehr die Schere oder mehr der Füller verwendet? Das heißt, kommen mehr Dinge dazu oder werden mehr Dinge rausgeschnitten? Zweite Frage, Sie haben gesagt und erinnert, dass Adenauer als das größte Scheitern bezeichnet hat, dieses Scheitern der EVU. Die Kanzlerin hat kurz vor der Berliner Konferenz eine Initiative von uns aus dem Bundestag aufgegriffen und hat gesagt, eigentlich müsste der Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion, das heißt zu einer europäischen Armee, vielleicht auch wie beim Euro, das heißt in einer ersten Spitzengruppe gegangen werden. Welchen Weg schlagen Sie dafür vor, beziehungsweise was denken Sie? Dritte Frage, die Zielvision der Vereinigten Staaten von Europa, ist die völlig gestorben oder gibt es dafür eine Zukunft? Letzte Frage, Ihr Vorvorgänger, Herr Hensch, hat gesagt zu den Briten, wenn die Nein sagen, wären sie draußen. Sehen Sie es auch so?
Ein ganzes Programm. Der Herr hier vorne in der Jacke und gelbe.
Zacharias ist mein Name, Herr Präsident Pöttering. Sehen Sie eine Problematik genereller Art in der Zukunft, wenn die EU sich weiter um weitere Mitglieder erweitern sollte?
Recht vielen Dank für die so kurze Frage. Das gibt die Möglichkeit der Jugend noch mal auch ein Wort zu fragen, zu sagen. Bitte schön.
Danke für die Jugend. Mein 47.
Wie bitte? Was sagst du?
47. Es grüßt Sie die Jugend. Und zwar die Jugend aus Paris möchte erstmal eine Antwort geben auf die Bemerkungen von da hinten. Deutschland hat Recht gehabt, den parlamentarischen Weg zu suchen. Meine Landsleute haben eigentlich dieses Referendum pro oder contra Europavertrag verwechselt mit einem Referendum pro oder contra französische Regierung und Präsident. Also seien Sie glücklich, falls Sie für diesen Vertrag sind, dass hierzulande das Parlament entschieden hat und nicht das Volk. Ich hatte aber eine Frage an Sie, Herr Pöttering. Ganz kurz, was würden Sie jetzt Herrn Sarkozy vorschlagen, wie er die Sache in den Griff nehmen soll? So wie ich es sehe, ist er richtig in der Sackgasse. Also ganz pragmatisch, was soll er denn ab morgen tun? Danke.
Herzlichen Dank. Für die Jugend muss ich mich nicht entschuldigen. Aber ich freue mich, dass Frankreich jetzt das Wort hatte. Herr Pöttering.
Ja, herzlichen Dank zunächst, der Herr vor der Säule. Sie sind im Rücken gut geschützt, wenn die Politiker immer so geschützt wären durch Gegenstände, wie Sie es sind, mit Ihrer aber auch sehr prononcierten Meinung. Sie sind anderer Meinung als ich, das ist legitim. Und mir liegt überhaupt nicht daran, ich wäre nicht 7,5 Jahre Fraktionsvorsitzender gewesen mit der Zustimmung meiner französischen Freunde und niederländischen Freunde, wenn ich irgendeine innere Einstellung gegen irgendein Land hat. Wir sind alle in Europa Sünder. Der eine mehr, der andere weniger und es geht auch in Wellen. Mal ist der eine mehr Sünder, mal ist der andere. Wir gehören alle zusammen. Wir sind eine gemeinsame europäische Familie. Deswegen mir irgendwelche Gefühle gegen andere Nationalitäten zu unterstellen, ist völlig abwegig. Aber es ist Ihr gutes Recht, das zu meinen. So, was die Gründe angeht, und da hat ja der französische Freund etwas gesagt. Ich könnte das humorvoll noch weiter ausschmücken, was die Regierung angeht oder andere Persönlichkeiten, die an der Spitze der Regierung stehen. Die Zurückhaltung des Amtes des Präsidenten des Europäischen Parlaments gebietet es, dass ich diese Begründung nicht in die Debatte führe und schon gar nicht, wenn jemand aus dem Amt scheidet, dem wir mit Respekt und Anerkennung auch für seine europäischen Leistung danken, auch wenn es nicht immer so erfolgreich war, wie wir uns das gewünscht haben. Und worum es mir geht, ist, dass wir die Psychologie der Menschen verstehen. Und deswegen sind ja auch wir als Europaabgeordnete nicht irgendwelche abgehobenen Politiker, sondern wir gehen doch zu den Menschen hin. Sie sind heute ja noch ein relativ elitärer Kreis. Ich gehe in meiner Wahlregion zu den Bauern, zu den Handwerkern. Natürlich sprechen wir mit den Leuten. Wir müssen doch wissen, was die Menschen denken. Und glauben Sie, ich hätte die ganzen Jahre von 79 bis jetzt durchgehalten, wenn ich nicht die Unterstützung der Leute gehabt hätte? Und man kann darüber streiten, ob man Referenden macht oder ob man die Parlamente abstimmen lässt. Man kann sich darüber streiten, ob man sie respektiert. Ja, selbstverständlich muss man sie respektieren. Ich respektiere auch das Ergebnis. Aber es darf doch nicht bedeuten, wenn 18 Länder zugestimmt haben, zwei sagen nein, dass man sich gar nicht um eine Lösung bemüht. Das ist doch nicht unsere Verantwortung. Ich sage es Ihnen jetzt mal anders. Ich bin einen ganzen Tag in den Niederlanden gewesen. Sind gute Freunde beim Ministerpräsidenten, bei der ganzen politischen Klasse, wenn Sie so wollen. Und damit Sie mir nicht einen weiteren Vorwurf machen, ich sehe auch die Minderheitengruppen. Ich gehe immer zu Leuten hin, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Ich bin immer dafür eingetreten, dass weder Deutschland noch Frankreich noch die großen Länder Europa dominieren. Aber ich möchte auch nicht, dass durch ein Referendum in den Niederlanden Europa keine Zukunft hat. Das sage ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit. So, dann zu der Bemerkung mehr schneiden, was hinzufügen, wahrscheinlich beides. Es ist selten so, dass man sich nur für das eine oder andere entscheiden kann. Ich habe jetzt einige Themen, wo man was hinzufügen soll, vielleicht nicht so, weil die Zeit auch lief und wenn Sie so ein langes Konzept haben, oder mögen Sie das schon gar nicht mehr vortragen. Man muss einige Dinge verdeutlichen, in der Energiefrage, was die Polen angeht, das habe ich gesagt, dann im Terrorismus, beim Klimawandel, da wünsche ich mir noch weitere Verdeutlichungen. Und was das Schneiden angeht, wenn man am Ende sagt, Bestandteil dieses Grundlagenvertrages ist eben nicht der meiste Teil des Teils 3, sondern das ist das geltende Recht, dafür finden wir eine andere Form, dann würde das zu dem Bereich sozusagen des Schneidens gehören. Europäische Armee. Wenn Sie mir eine persönliche Bemerkung gestatten, wenn Sie seit 1979 dabei waren, dann wissen Sie so viel. Und mein Vorgänger im Amt des Fraktionsvorsitzenden und dann auch des Präsidenten Egon Klepsch, hatte noch einige kennen ihn, hatte in den 80er Jahren die grandiose Idee, einen Unterausschuss Sicherheit und Abrüstung zu gründen, 84. Und der eben schon genannte Klaus Hensch, Vorgänger hochgeschätzt von mir im Amt des Präsidenten, war damals für die Sozialdemokraten in diesem Unterausschuss. Ich habe ihn 10 Jahre geleitet. Wir sind ausgelacht worden, als wir 1984 diesen Unterausschuss Sicherheit und Abrüstung gründeten, weil die Leute sagen, jetzt fangen diese Europäer, sind ja vielleicht ganz nette Leute, aber einen Vogel haben sie doch, jetzt reden sie auch noch über Sicherheit, Verteidigung und Abrüstung im Europäischen Parlament. Wir sind doch eine Wirtschaftsgemeinschaft. So war das Argument. Und dann haben Klaus Hensch und andere und ich gesagt, nein, wir wollen ein starkes Europa. Dazu gehört auch die Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Und heute sagen alle, wir sind nicht weit genug. Dem stimme ich zu. Aber es sagt keiner mehr, wir sollten uns damit nicht befassen. Insofern ist die Psychologie eine völlig andere. Und sie wäre nicht so, wenn wir nicht damals uns hätten belächeln lassen. Mich hat das nie gestört, wenn man mich belächelt hat. Am Ende waren wir erfolgreich. Und Sie müssen in der Politik Grundsätze haben. Und wenn Sie die für richtig halten, dann empfehle ich jedem, gehen Sie ruhig Ihren Weg. In der Ruhe liegt die Kraft. So, und was jetzt die europäische Armee angeht, leider ist das 54 gescheitert. Und in der Regel kann man Dinge, die gescheitert sind, nicht genau so machen. Aber dass es in diese Richtung gehen muss. Und wenn der polnische, ich weiß jetzt nicht, ob es Lech Kaczynski war oder Jarosław Kaczynski, einer der beiden Brüder, hat den Vorschlag gemacht. Ja, ich kann sie jetzt auseinanderhalten, nachdem ich mit beiden getrennt gesprochen habe. Aber einer hat den Vorschlag gemacht, diese europäische Armee zu machen. Und ich muss Ihnen sagen, die polnische Regierung wird oft kritisiert, aber es ist so etwas Positives. Und man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Es ist Positives, wenn entweder der Staatspräsident oder der Ministerpräsident sagen, in diese Richtung muss es gehen. Und da muss man nach Wegen suchen, wie man das organisiert und wie die Europäer in Fragen der Verteidigung gemeinsam auftreten, auch bei unseren Auslandseinsätzen, die ja auch vor wenigen Jahren so gar nicht denkbar waren. Also in diese Richtung muss es gehen. Das wird ein bisschen dauern, man muss auch da pragmatisch sein, aber der Weg ist richtig. Wenn die Briten Nein sagen, also erst noch Vereinigte Staaten von Amerika, ich würde das heute nicht mehr so sagen, weil ich habe sogar auf dem Parteitag meiner Partei 1991, glaube ich, in Dresden oder 92 sogar mal einen Beschluss durchgesetzt, haben alle mitgestimmt, außer 3, 4. Wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa als europäischer Bundesstaat. Das würden wir heute nicht mehr so machen, weil die Assoziation Vereinigte Staaten von Europa mit den Vereinigten Staaten von Amerika so stark ist für viele, dass sie diesen Weg nicht mitgehen wollen. Und ich habe gelernt, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen als Fraktionsvorsitzender, den Begriff obwohl ich europäischer Föderalist bin im Sinne einer Bundesordnung, den Begriff zu vermeiden, denn wenn Sie so polarisierende Begriffe gebrauchen, dann gehen diejenigen, die Sie brauchen, für diesen Prozess nicht mit. Deswegen müssen Sie immer das Richtige im Kopf haben, auch das Richtige tun, ohne immer diese für manche, nicht für mich und für Sie auch nicht, provozierenden Begriffe zu gebrauchen. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, damit komme ich zu der nächsten Frage. Die britischen Konservativen, ich spreche jetzt nochmal aus der Sicht früher des Fraktionsvorsitzenden, immer versucht, die britischen Konservativen in unserer Fraktion zu behalten, damit wir unsere Überzeugung ihnen ein Stück vermitteln können. Und Tony Blair ist völlig einig damit, dass es richtig ist, und das sagt der Labour-Mann, dass die britischen Konservativen einer großen europäischen Parteienfamilie angehören sollten. Wenn die nicht mehr in der EVP, wir heißen, also die Fraktion, die ich geführt habe, heißt ja EVP, Europäische Volkspartei, Gedankenstrich, ED, Europäische Demokraten, sind im Wesentlichen die britischen Konservativen. Wenn die nicht mehr dabei sind, sondern sich mit irgendeinem anderen versammeln, ja, dann gehen die auch am Ende einen völlig anderen Weg. Und deswegen sage ich, lasst uns heute in einer Zeit, wo wir darum ringen, Erfolge zu haben, das Ganze zu verabschieden, nicht jetzt schon Drohszenarien aufbauen, was passiert, wenn die Briten nicht mitmachen. Ich habe die Hoffnung und Erwartung, und das betrifft jetzt nicht die britischen Konservativen, weil die im Moment nicht an der Macht sind, dass der neue Premierminister Gordon Brown, der es ja wohl wird, mit der gleichen Entschlossenheit sich einsetzt, wie Tony Blair es im Moment tut. Und Tony Blair wird ja noch am Gipfel teilnehmen am 21. und 22. Juni. Und wenn wir dazu auch Festlegungen schon kommen in der Sache, ist das etwas, was auch dann Gordon Brown bindet und Gordon Brown das Geschäft sogar erleichtert. Also deswegen heute sich um alle bemühen. Herr Zacharias, weitere Erweiterung. Wir sollten allen sagen, auch den Briten, wenn ihr weiter erweitern wollt, dann wird das nicht gehen, wenn ihr jetzt Nein sagt zur Reform. Eine Erweiterung kann es nur geben, wenn wir vorher eine umfassende Reform haben. Wenn ihr die verhindert, werdet ihr keine weiteren Mitglieder in der Europäischen Union haben. Das sollten wir so in aller Deutlichkeit sagen. Ja, dann nochmal zu unserem französischen Freund. Ich hatte gestern ein Interview in dem Journal de Dimanche. Man hat mir gesagt, es ist ein ganz berühmtes Blatt. Und das Foto, was Sie dazu verwandt haben, war sehr sympathisch, nämlich mit Angela Merkel und auch mit dem Kommissionspräsidenten, wo wir drei in Sintra sind. Und Angela Merkel weist so mit dem Finger den Weg. Sie ist ja auch die Präsidentin des Europäischen Rates. Und die Überschrift war, ein Mini-Vertrag ist nicht genug. Und ich kenne den Nicolas Sarkozy ziemlich gut. Ich kenne wenige so ständig aktive und engagierte Leute. Und wenn die Aktivität in die richtige Richtung geleitet wird, dann bin ich für Europa sehr zuversichtlich. Und das letzte Mal, dass ich ihm begegnet bin, war an dem Tag, als er in Brüssel seine Europarede gehalten hat, im November letzten Jahres. Da konnte ich zwar nicht dran teilnehmen, aber ich habe morgens mit ihm gefrühstückt. Und dann haben wir über Europa gesprochen. Und da ich ja nicht hier parteiisch rede, aber ich habe ihm damals schon gesagt, bin ich indiskret, wenn ich das sage, dass er eine Lösung will, selbst wenn man den Begriff Mini-Vertrag ablehnt, den er übrigens nicht mehr verwendet. Er spricht nicht mehr vom Mini-Vertrag. Aber dass er sich um eine Lösung bemüht hat, habe ich sofort als positiv empfunden. Und man muss immer die Leute in der Politik da abholen, wo sie sind. Und dann Schritt für Schritt sich überzeugen, auch Frankreich kann uns alleine nicht den Weg weisen. Sondern Frankreich ist Teil der 27 und wir müssen jetzt den Weg gemeinsam gehen. Und wenn überall ein guter Wille da ist, dann werden wir auch Lösungen finden. Und ich darf Ihnen sagen, Ihre Reaktion eben auf meine Ausführungen hatte ich in dieser Weise so nicht erwartet. Ich bedanke mich dafür nicht, weil Sie mir damit auf die Schultern klopfen, sondern weil Ihre Reaktion von eben eine Ermutigung für mich ist, mich so einzusetzen in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, wie ich es vorgetragen habe. In diesem Sinne herzlichen Dank für unser Gespräch heute Nachmittag.
Herr Präsident, einen kleinen Moment noch. Lieber Herr Pöttering, ich freue mich sehr, wie engagiert Sie sich für unsere, kann ich so sagen, gemeinsame Sache einsetzen. die Unterstützung der hier Anwesenden haben Sie bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich das so recht sehe, in voller Stärke. Ich danke Ihnen ganz besonders, dass Sie auch sich so oft auf Walter Hallstein bezogen haben. Das verstehen Sie alle, warum ich Ihnen da besonders danke. Walter Hallstein hat davon gesprochen, dass das Modell des westfälischen Nationalstaats, dieses Modell eigentlich sich überlebt und nicht bewährt hat. Also das Modell Nationalstaat auf europäischer Ebene wieder zu gründen, nicht seiner Idee entspricht. Ich denke auch, Monet wollten wirklich was Neues. Und das ist die Herausforderung für uns. Ich habe das Gefühl, dass Sie genau in der Weise des Zuhörens und des Zusammenführens von Ideen, des leichten Leitplankengebens für einen Mann wie Herrn Sarkozy, dass Sie da ein großes Geschick haben. Ich wünsche Ihnen sicher im Namen aller ganz, ganz viel Glück dabei. Um Ihnen eine kleine Erinnerung an diese für mich sehr eindrucksvolle und unvergessliche Veranstaltung mit auf den Weg zu geben, hier ein Büchlein über das Prinzenpalast, über dieses Haus vom Prinzenpalais zur Humboldt-Universität mit einem kleinen Wort des Dankeschöns. Wunderbar. Nur symbolisch und mit ganz herzlichen Dank und allen guten Wünschen. Wunderbar.